Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Am Mikrofon begrüßt euch Maike und meine Kollegin
Lillian. Hello!
Wir senden heute nicht live, aber dafür haben wir heute zwei Gäste. Bevor wir die vorstellen, erkläre ich kurz den Zusammenhang. Und zwar hatten wir ja in der letzten Sendung und in den vorangegangenen Sendungen das Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis. Und dabei fiel immer wieder zum Beispiel das Stichwort Citizen Science, Partizipation und Teilnahme in den Wissenschaften. Und genau zu diesem Thema haben wir heute eben Studiogäste geladen. Und ich glaube, Lillian, du kannst uns kurz erklären, wie es zu unseren Studiogästen kommt.
Genau. Also wir haben ja, wie gesagt, wie Maike gerade schon gesagt hat, die letzten Wochen viel über das Thema Wissenschaft und Wissenschaftsskepsis gesprochen und haben, glaube ich, dann auch schon teilweise erwähnt, dass sowohl Maike als auch ich ja selber auch WissenschaftlerInnen sind. Im Gespräch bei der Arbeit ist es dann so ein bisschen drauf gekommen, dass Kolleginnen von mir eigentlich ein ganz spannendes Projekt durchgeführt haben, beziehungsweise gerade noch so in den letzten Zügen davon sind, was genau darauf passt und was einfach so ein praktisches Beispiel ist für die Dinge, über die wir zuletzt auf einer sehr theoretischen Ebene gesprochen haben. Deswegen haben wir die zwei, Helena und Anna, heute zu uns eingeladen, damit sie davon erzählen können, von ihren Erfahrungen, Perspektiven, Eindrücken und natürlich auch von den Findings von ihrem Forschungsprojekt berichten können. Dazu vielleicht noch kurz vorweg der Disclaimer. Die zwei sind zwar meine KollegInnen, aber ich war nicht in dem Projekt involviert. Das heißt, ich bin heute auf jeden Fall in meiner journalistischen Funktion hier und freue mich einfach sehr, dass wir euch ein Projekt vorstellen können, bei dem man einfach so ein bisschen sieht, wie kann Wissenschaft anders? Und with no further ado, willkommen ihr beide. Schön, dass ihr da seid, Helena und Anna. Und ich würde dann direkt das Wort an euch übergeben, dass ihr euch einfach kurz selber vorstellen könnt.
Hi, ich bin Anna Gaberstig. Ich bin Antirassismusberaterin, Autorin, Performerin und Regisseurin. In meiner Arbeit liegt der Schwerpunkt auf Antirassismus und dem Hinterfragen patriarchaler, heteronormativer und weißer Narrative und Diskurse. Genau, das bin ich, Anna.
Und ich bin die Helena. Ich bin Bildungswissenschaftlerin. Mein Fokus liegt auf sozialer Ungleichheitsforschung, Migration und Fluchtphänomenen. Ich bin bei EduKult angestellt und dort verantwortlich für Forschung und Evaluationen im Bereich Kunst, Kultur und Bildung und außerdem noch Lehrende an der Uni Wien.
Wir haben auf jeden Fall sehr viel Expertise versammelt hier in unserem schönen kleinen Studio. Ja, mega cool, dass ihr beide da seid und euch die Zeit nehmt, heute auch mit uns zu sprechen. Jetzt haben wir schon viel angekündigt, aber wir haben noch gar nicht gesagt, um was es eigentlich bei dem Projekt geht. Das wäre natürlich auch noch ein spannender Teil. Genau, was uns eben auch so sehr an diesem Projekt interessiert hat, aber auf jeden Fall eben dieser Zusammenhang aus den unterschiedlichen Perspektiven, Museum, Kolonialismus, Citizen Science, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Erklärt doch mal ganz kurz, worum ging es bei dem Projekt?
Es hieß Kolonialismus heute. Was hat das mit mir zu tun? Und das Heute ist insofern wichtig, weil es eben genau darum geht, die Konsequenzen aus dem Kolonialismus der Vergangenheit im Heute zu reflektieren und zwar auch in Bezug auf die eigene Biografie, auf die eigene Lebenswelt von jungen SchülerInnen. Und dementsprechend hatten wir eben auch die Ausrichtung vom Projekt. Wir hatten eigentlich drei Forschungsfragen, damit uns nicht langweilig wurde. Einerseits haben wir uns eben überlegt, einen neuen Beitrag so zum Thema Dekolonisierung und Museum zu leisten, aber eben in Verbindung drauf, welche Fragen sich eigentlich junge Menschen in Österreich zu Kolonialismus stellen. Und dann haben wir uns eben auch gefragt, was für eine Vermittlungspraxis im Museum, in dem wir geforscht haben, also im Naturhistorischen Museum in Wien, welche Vermittlungspraxis da vorherrscht und aber auch welche Machtdynamiken und welche hegemonialen, kolonialen Fortsetzungen eben im Museum heute noch spürbar sind und wie wir die erkennen. Und damit uns nicht langweilig wurde, haben wir gedacht, ja gut, jetzt haben wir auch noch ein Citizen Science Projekt, weil wir ja mit zusammen mit Schülerinnen forschen. Das heißt, die Schülerinnen erheben selbst Daten. Das ist auch selbst wieder eine spannende Forschungsfrage. Und darum haben wir uns noch gedacht, wir versuchen das auf einer Metaebene auch nochmal zu fassen und zu schauen, welche neuen Erkenntnisse sich eben in Bezug auf Citizen Science Forschung stellen. Gerade in Bezug auf die Wissenschaftsskepsis, die auch von euch erwähnt wurde, die ja gerade eine große Herausforderung unserer Zeit heute ist, ist es eben umso wichtiger eigentlich, in Zusammenarbeit mit jungen Menschen zu forschen und dort eben zu schauen, wie wir junge Menschen dazu bekommen, wieder Teilhabe zu haben, wieder Interesse zu haben, an Wissenschaft nicht nur zu glauben, sondern sich selbst Wissen anzueignen und dadurch eben gegen Fake News vorzugehen.
Ich finde, das klingt nach einem wahnsinnig spannenden Projekt und nach einem sehr umfangreichen Projekt. Wie kann man sich vorstellen, wie seid ihr da rangegangen? Welche Phasen gibt es oder wie entsteht das?
Also zuerst natürlich, der Anfang ist immer ein Förderantrag. den haben wir beim ÖAD gestellt, die eben durch die Schiene Sparkling Science, also es ist die Förderschiene, die sozusagen extra Gelder dafür geben, dass man in Zusammenarbeit mit in der Wissenschaft traditionell bezeichneten Laien macht, das heißt mit Menschen, die nicht tagtäglich mit Forschung zu tun haben. Und das können Erwachsene sein und das können aber genauso gut auch Schülerinnen sein. Und wir haben uns eben entschieden, mit Schülerinnen zusammenzuarbeiten und haben dann eben nach Bestätigung, dass wir eben die Fördersumme bekommen, angefangen mit einer Schulklasse zusammenzuarbeiten, hatten erst ein halbes Jahr einen theoretischen Input, wo wir immer wieder in die Schule gegangen sind, verschiedene Workshops hatten, sehr, sehr breit gefächert, einerseits so historische Grundlagen zu Kolonialismus, aber eben auch Klimakrise, Antirassismus, Fortsetzungen sozusagen von kolonialen Konsequenzen in rassistischen Strukturen, die uns heute begegnen, und haben eben sehr, sehr breit gefächert eigentlich das Thema Kolonialismus behandelt in all seinen Facetten und haben dann nach einem halben Jahr eine intensive Projektwoche gestartet, wo wir eine Woche lang im Museum waren und die Schülerinnen sich in Kleingruppen selbst ausgewählte Interessenspunkte gesetzt haben und dann im nächsten halben Jahr in ihren Subthemen intensiv eigenständig geforscht haben, mit uns in Begleitung. Das heißt, dort waren sie dann sozusagen ihre eigenen Chefinnen und wir ihre Unterstützung, und der Abschluss war dann eigentlich eine Konferenz, eine kleine, also eine halböffentliche Abschluss, ein Event, wo sie dem Museum, aber auch ihren Lehrkräften und genauso auch Eltern oder anderen Interessierten ihre Forschungsergebnisse zu ihren ausgewählten Kleingruppenthemen präsentiert haben.
Eine ganz kurze Zwischenfrage, AHS-SchülerInnen, also so 15, 16, 17-Jährige?
16- bis 17-Jährige von einem BRG, okay. Bundesrealgymnasium.
Und inwieweit war das Museum dann an diesem Prozess auch beteiligt?
Also das Museum war sozusagen unsere Partnerinstitution. Sie haben eingewilligt, dass wir in ihrem Museum arbeiten dürfen und waren immer wieder mit uns in Kontakt. Das heißt, wir hatten auch zwei Mitarbeiterinnen, die im Museum angestellt waren, die für uns zuständig waren und die mit uns zusammen das Projekt durchgeführt hatten. Und eine größere Abteilung dahinter, die immer wieder über uns informiert wurde. Genau, und die zwei Mitarbeiterinnen, die haben eigentlich mit uns das Projekt durchgeführt und waren auch eben essentiell, dass wir einen Zugang zum Museum erhalten haben. Das NHM ist ein sehr traditionelles Haus. Das bedeutet, dass auch sehr viele Hierarchien da sind, im Sinne von auch Bestätigungen und Erlaubnisse, die man einholen muss, damit man gewisse Dinge tun darf. Ein Beispiel dafür ist nämlich, dass zum Beispiel zwei Jugendliche einen Audioguide entwickelt haben im Rahmen ihrer Kleingruppenprojekte, die sie sich überlegt haben, dann auf gewisse Objektbeschreibungen zu kleben, um alternative Narrative zu den Objektbeschreibungen zu erzählen, die eben gerade kolonialismuskritischer sind. Und dafür war die Zusammenarbeit mit dem Museum essentiell, damit wir auch die Erlaubnis dafür bekommen haben.
Um welche Ausstellung ging es denn dabei? Ging es generell um das ganze Museum oder ging es um eine spezifische Ausstellung?
Es ging um die Brasilien-Ausstellung.
Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen?
Also einfach nur zur Info, ich sage im ersten Teil nicht so viel, weil ich erst später dazu kam. Und auch, das habe ich auch nicht gesagt vorher, ich arbeite auch bei EduKult. Ich bin im Kulturmanagement-Team und mache auch Öffentlichkeitsarbeit. Und genau, ich lasse meine Kollegen jetzt diese Frage doch beantworten.
Genau, es ging vor allem um die Sonderausstellung zu Brasilien. Und der Titel davon war 200 Jahre Beziehungsgeschichte zwischen Brasilien und Österreich. Und wir haben das eben kolonialisiert.
Beziehungsgeschichte klingt nett.
Ja, das haben wir uns auch gefragt, wie eine Beziehung funktioniert, die auf Ausbeutung beruht. Und das war ja auch wiederum ein Kern, den wir auch zusammen mit den Schülerinnen erarbeitet haben. Immer im Hinblick auf Kolonialismuskritik, in Bezug darauf, wo ist Kolonialismus enthalten, wo das aber auch vielleicht ein bisschen versteckt ist und nicht ganz so deutlich wird. Und ein Fokus war eben wirklich, den Blick der Schülerinnen zu schärfen, aber auch unseren Blick zu schärfen. Wo sind die Kolonialitäten, also die Konsequenzen, die gegenwärtig immer noch gewaltvollen Fortsetzungen vom Kolonialismus, der doch dann theoretisch schon ein paar Jahre her sein durfte.
Von wem ging denn da eigentlich die Initiative aus? Also hat das, ist das Naturhistorische Museum auf euch zugekommen oder und wie hat das, also hing sich das quasi auf an dieser Ausstellung?
Der Anfangspunkt war von einer Kollegin im Naturhistorischen Museum in Zusammenarbeit mit einer Kollegin von mir, die heute leider nicht mehr bei EduKult ist. Und die beiden haben sich zusammen das Projekt überlegt und sind dann eben jeweils, also es ist eine Kollegin in der Wissenschaftsabteilung, in der Wissenschaftskommunikation, für die es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass das Naturhistorische Museum einen Schritt sozusagen hin zur Öffnung macht und das eben maßgeblich auch in ihrer Abteilung und in ihrem Haus vorangetrieben hat. Und ohne sie wäre das auf jeden Fall nicht gegangen. Und das Museum hat zusammen mit uns als Partnerinstitution sich sozusagen für den Antrag beworben. Wobei EduKult den Lead gestellt hat, das ist immer insofern wichtig, dass man eben entscheidet, wer sozusagen hauptverantwortlich ist für eine Förderung und wer sozusagen als Partnerinstitution beteiligt ist. Das heißt, das NHM war beteiligt, war aber nicht hauptverantwortlich, wobei das NHM sehr bestrebt ist, immer viel Nachwuchsforschung zu betreiben. Sie haben in dem Jahr, in dem wir dort ein Sparkling Science Projekt hatten, 5 weitere Sparkling Science Projekte. Das heißt, das Museum hat schon einen Schritt oder einen großen Schritt gemacht im Hinblick darauf, sich zu öffnen für neue Formen der Wissenschaft, für Kommunikation mit Jugendlichen oder mit jungen Menschen, mit Schülerinnen, für demokratischere Ansätze der Wissensaneignung, für die Bekämpfung der Wissenschaftsskepsis. Sozusagen versuchen sie auf jeden Fall einiges zu tun, aber es ist eben immer im Deckmantel auch von einer Institution, die auf Basis kolonialistischer Ausbeutung auch beruht, weil das Naturhistorische Museum mit seinen Sammlungen beherbergt unheimlich viele koloniale Erwerbskontexte. Und das muss es auch reflektieren. Das heißt, das Museum steht selbst eigentlich vor einem unglaublich großen Transformationsprozess, den sie aber eben begegnen, indem sie solche Projekte in ihrem Haus nicht nur zulassen, sondern auch fördern.
Das ist extrem spannend. Also euer Projekt hat eigentlich auf sehr, sehr vielen Ebenen parallel funktioniert, dass sozusagen einerseits ihr inhaltlich die Fragestellung beforscht habt zu dem Thema Kolonialismus heute, gleichzeitig die Museumspraxis, die Vermittlungspraxis, die Reflexionspraxis, Forschungspraxis und auch noch die Vermittlung zu SchülerInnen und wie die damit umgehen.
Ja.
Um das so ein bisschen so auszusortieren, sozusagen auseinander zu fädeln. Wie genau kann ich mir denn den Forschungsprozess vorstellen? Wenn ihr jetzt gesagt habt, vorhin schon, ihr seid zuerst erstmal an die Schulen gegangen. Ich gehe mal davon aus, da stand das Thema schon fest und auch die Forschungsfragen irgendwo. Inwieweit waren die SchülerInnen dann noch darin involviert, zum Beispiel auch den genauen Forschungsprozess beziehungsweise so dieses Ganze drumherum auch zu gestalten? Und waren alle von denen dann auch involviert an den Forschungsprozessen oder waren das dann nur manche?
Also du sprichst eigentlich direkt die Herausforderungen von Citizen Science an. Es klingt nämlich immer so schön einfach. Ja, jetzt machen wir Forschung mit Leuten, die nicht jeden Tag forschen. Und es ist dann in der Praxis halt oft gar nicht mal so leicht. So ein kleiner Disclaimer schon mal. Das benötigt Ressourcen, sowohl zeitliche als auch finanzielle, damit sowas möglich wird. Und auch eine beständige Reflexion von den Personen, die sozusagen hauptamtlich Wissenschaft betreiben. Inwiefern lassen wir das gerade wirklich zu, dass andere beteiligt sind? In unserem Projekt, was so die Forschungsfragen standen fest, das ist schon mal deswegen so, weil wir die im Forschungsantrag schreiben mussten. Und es war für uns eine sehr große Herausforderung, partizipative Forschung, was bedeutet eine demokratische Forschung, die auf kritisches Wissen beruht und kritische Bildung beruht, in einem Rahmen zu machen, der äußerst hegemonial strukturiert war. Und das ist die Schule. Die Schule, die einem vorgibt, man muss da sein, man muss da jetzt mitmachen. Und auch ein Museum, das sehr traditionell und sehr hierarchisch funktioniert. Und das waren große Herausforderungen für uns. Exemplarisches Beispiel, wir versuchen Workshops zu machen, wo man sich sozusagen frei bildet, wo man kritische Reflexionen fördert. Und dann kommt aber die Schulglocke, die eigentlich zementiert, wann man aufzuhören hat. Und Jugendliche und Schülerinnen, die gezwungen werden, ein Forschungsprojekt zu machen zur Dekolonisierung. Das sind eigentlich zwei komplette Paradoxien, die da gegeneinander stehen. Und wir dann auch sehr, sehr oft vor der Herausforderung standen, wie macht man jetzt eigentlich ein Projekt zur Dekolonisierung, wo es darum geht, eine kritische Bewusstseinsbildung zu fördern, im Rahmen einer Schule von Schülerinnen, die dazu gezwungen sind, hier zu sein. Und das hat eben schon oft zu Herausforderungen geführt und man kann diese Paradoxie auch nicht auflösen, man kann sie immer nur wieder kritisch reflektieren. Wir haben versucht, eine sehr wohlwollende Atmosphäre zu schaffen, möglichst den Druck rauszunehmen, die Leistung rauszunehmen, also diesen Leistungsdruck und zu sagen, macht es, wie ihr möchtet, in diesem Rahmen, macht das, was euch interessiert. Es gibt diese Meilensteine, die müssen wir abdecken, aber wir haben versucht, wirklich das frei zu gestalten und auch so kleine Goodies. Pizza hilft als kleiner Disclaimer, um dann eben so ein bisschen das Ganze ein bisschen freier zu gestalten. Aber die Schule war wirklich, ist einfach ein sehr zwangvoller Rahmen. Mhm. Magst du vielleicht da noch ein bisschen dazu ausführen? Du hast ja auch die Jugendlichen auch live erlebt.
Yeah, I think that's one of the challenges of trying to enact change within existing structures, because the actual problem is that the structures don't fit the goals that we're trying to achieve. And so I think this participation, for example, like in citizen science is really, it's an important step, but it's one step of many. And it's participation, and that participation leads to education, for example, about how research works. And like you were saying, that's a big challenging part of it. And I think it's a very ambitious goal to involve people that are not researchers or that are not familiar with research methods into the research itself. And I think that in conversations like this, where we have such ambitious goals, it's important to also talk about how much resources it takes and how much energy it takes and how difficult it is. I think that the if not measuring the output in necessarily classical terms, it's very rewarding to see how then empowered then those citizen scientists can then feel when they realize, okay, I have the what and the why, but the how has been missing. And if you can contribute a bit to that how, that's very rewarding, but it's definitely a challenge, especially within structures like the school and structures like the museum. But yeah, so there's this step of participation, then there's a step of education that that EduCourt has really been contributing and has been providing. And then the next steps are then up to those citizen scientists, up to the students, the question of deconstructing. So the question is, after they've gotten the opportunity to participate, after they've gotten some tips and some education about how to do it, will they choose to try and deconstruct, to contribute to process that maybe deconstruct what they just learned about? And after the deconstruct, will there become a reconstructing or rebuilding or building something else completely differently? And I think that's really exciting. And but as they will discover, I guess, in the next years, it's very difficult. But there's also the point of hoping that they then are in settings and in situations where they can find other like-minded people who are just as ambitious in those goals.
Du hast viel erzählt, das ist alles, macht viele Themen auf. Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann ist das geprägt von dem Gefühl, dass man Wissen vermittelt bekommt. Und was ich so sympathisch daran finde, so ein Citizen Science Projekt mit SchülerInnen zu machen, ist, dass es eben dieses How die Methodenvermittlung für wie Wissenschaft entsteht und dass das eine Art von Empowering ist, die dann dazu führt, dass man vielleicht Dinge viel besser einschätzen kann, die einem sonst so präsentiert werden. Was haben denn die SchülerInnen für Konsequenzen gezogen oder welche, also du hattest vorhin angesprochen, sie haben zum Beispiel Audio-Guides gemacht oder Beiträge dazu gemacht. Was haben sie sonst noch so gemacht oder ist noch was im Museum enthalten? Kann man noch was davon sehen, hören?
Also die Schülerinnen haben wirklich sehr, sehr viel gemacht. Was noch im Museum ist, ist, glaube ich, dann eher weniger der Fall, weil die Ausstellung nicht mehr da ist. Aber ich kann ein bisschen was dazu erzählen, was sie trotzdem also gemacht haben. Also erst im ersten Halbjahr haben sie auch selbst Interviews gemacht. Sie haben einerseits die eigenen Mitschülerinnen interviewt, aber wir haben auch ein Interview gemacht mit einem Vertreter der indigenen Bevölkerung Brasiliens, der auch Kultur- und Sozialanthropologe ist. Und wir haben gemeinsam den Leitfaden für das Interview entworfen und die Schülerinnen haben ihn dann interviewt. Im Rahmen der Kleingruppenprojekte gab es eben verschiedene Interessensfoki. Das war einerseits eben der schon erwähnte Audioguide, wo zwei Schüler versucht haben, alternative Narrative zu gewissen Objekten zu erforschen. Das heißt, sie sind dann wirklich auch in die Archive gegangen und haben geschaut, wie kam dieses Objekt ins Museum? Hat das eine Kolonialgeschichte? Und haben versucht, eben anhand diesem Objekt die Kolonialgeschichte vom Museum auch nachzuzeichnen. Und dass uns eben übrigens als Meta-Erkenntnis dann auch wieder aufgefallen, dass sich Jugendliche sehr für Tiere und für Objekte interessieren und man daran eigentlich viel bildhafter große historische Gegebenheiten nachzeichnen kann, indem man die Geschichte von diesem Objekt erzählt. Das ist dann eigentlich eine sehr, sehr gute Wissenschaftskommunikation auch. Also am Beispiel zum Beispiel, das war ein Manati, das ist so ein kleiner Wal, nenne ich es jetzt mal. und sie haben sich total für diese ausgestopften, präparierten Tiere interessiert und was die Geschichte von diesen Tieren war. Und darin konnte man das Größere erkennen. Eine andere Kleingruppe hat sich dafür interessiert, wir haben sie inklusives Museum genannt, wie inklusiv das Museum ist und haben dann eben teilnehmende Beobachtungen gemacht, Interviews mit Besucherinnen, haben sich einen Rollstuhl ausgeliehen und sind durch das Museum gefahren und haben eben geschaut, ist das Museum mehrsprachig aufgestellt? Welche Sprachen sind vertreten? Ist es freundlich gegenüber Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen? Können die überhaupt alles sehen? Kann man, wenn man zum Beispiel nicht so gut Deutsch versteht oder auch generell Schwierigkeiten hat, große, lange Texte zu lesen, kann man was aus dem Museum mitnehmen? Wie ist es für Kinder designt? Wie ist es für Jugendliche ansprechend? Spricht es Bevölkerungsgruppen an, abseits eines sehr bürgerlichen, weißen Publikums? Oder ist es eigentlich viel mehr ausschließend? Und was ich bemerkt habe, dieser Prozess von den Jugendlichen, der war meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr aufregend, weil sie eigentlich totales Selbstbewusstsein bekommen haben und eine Selbstermächtigung bekommen haben und auch eine gesteigerte Teilhabe am Museum erkennbar war. Ein Beispiel war davon, dass sie zum Beispiel auch einem Guide, der teilweise sehr problematische Sachen gesagt hat, widersprochen haben. Sie haben gegen ihn argumentiert, sie haben versucht, fachlich gegen zu argumentieren. Und ich bin nur dran gestanden und habe mir gedacht, wow, sie haben gelernt, auch gegen Autoritäten zu sprechen, wenn sie merken, das stimmt jetzt überhaupt nicht, was er sagt. Oder das kann man eigentlich debattieren. Und das waren so Momente, wo ich bemerkt habe, da tut sich was durch die partizipative Forschung, weil wir ihnen ein halbes Jahr lang gesagt haben, macht selber, macht es, traut euch. Und dann auf einmal kamen so Ergebnisse, man hat bemerkt, ja, die sprechen jetzt dagegen, sie sagen, sie wissen es besser. Und das war eigentlich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Teilhabe funktioniert durch partizipative Forschung. Und auch dieser kritische Blick wurde geschärft, diese rassismuskritische Brille wurde, die ist dann mitgegangen. Und das haben sie uns auch rückgemeldet, dass sie gesagt haben, sie gehen jetzt mit viel offeneren Augen durch die Ausstellung und fragen sich immer, was steckt da dahinter. Sie schauen das nicht nur an, sie lassen sich nicht nur berieseln, sondern sie schauen sich jetzt wirklich an, wie ist das zustande gekommen und kann man es nicht auch kritisieren. Und das hat mich sehr gefreut. Möchtest du mal was anfügen?
Ja, what I think is really interesting, just to add on to your point about when the students started to challenge, for example, tour guides or whatever various authorities. I think it's really interesting also for us as we position ourselves as the quote-unquote critical voices of these kinds of institutions and structures. For me, it's so interesting when then that those challenges also come in our direction. Mm-hmm. And I think that's just as much a part of the process that it's something that I also find myself caught in, and it's a reminder that I have to remind myself of that constantly, that even if I position myself or as I position myself as a critical voice and someone who tries to be very, very empathetic and very critical and very aware that that I and we also have blind spots, or perhaps there are things that we don't explain in a way that's clear enough. And in my experience with the students and also in similar projects is when questions come towards you or maybe even accusations that you then have to respect and address respectfully, because what you teach is actually exactly that, to pose questions and to challenge what people say. And I think it's very easy to get caught in this higher, well, how do you say it? This hierarchical? The German English is mixing.
Which we like.
Yeah. It's that it's easy to get caught in that while actually criticizing it. For example, if you are saying, be critical of this, or don't think this way, think that way, you're actually doing the exact same thing that you're criticizing. So it's important that that the students, if we're talking about students in a context, that they not only question the things that you're criticizing, but they question the way that you're criticizing the things you're criticizing. Mm-hmm. And there it's important. And this is like where you have to apply the same logic to yourself as you do to those institutions or systems that you're criticizing, is to take it, is to listen to it, is to take it seriously, and to then communicate. And if it's a standpoint that you want to defend and you really think is important to defend, then do that in a way that will be, that is clear and that is accessible for the person that asks the question. And I think that shows that the process is, quote unquote, successful and that it's rolling. And sometimes you can find yourself tangled in it, but that's a part of it.
Ist euch das dann auch passiert während dem Forschungsprozess und dem Projektprozess?
Yes. I wasn't there for all the parts and all the phases. But from what my colleagues reported and from also my experience with the students, there were definitely moments where our approach to, for example, workshops were questioned, where our methodology was questioned, which is great because that shows that they know what questions to ask. And also a thing from when I was in school, was if you don't even know what questions to ask, that means that you still have a lot of learning to do. And for me, it was always wonderful when I had questions because it showed that I could think of what to ask. And so the fact that they were asking so many questions and also questioning us in a way that was, yeah, challenging, it showed that we also have to constantly be on our toes and that we also can't just sit in our knowledge and sit in our methodologies and stuff, that we also have to keep evolving according to what young folks are interested in and what their demands are. But it also showed that they were hopefully comfortable enough to do that, mm-hmm. That they knew that those challenges would be met with eloquent and adequate answers and justifications.
Ich finde das total spannend, was ihr auch beide sagt, weil das im Prinzip ja auch dann den wissenschaftlichen Prozess, während er passiert, auch schon verändert und so stark beeinflusst. Dazu würde ich auch gerne dann nochmal zurückkommen. Eine Frage, die mir jetzt die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, ist, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext in der Schule hat denn dieses Projekt stattgefunden? Ihr habt vorhin gesagt, dass die SchülerInnen sich nicht aussuchen konnten, ob sie teilnehmen wollen oder nicht, sondern dass sie das mussten. Gleichzeitig denke ich mir so, aber trotz allem ist es ja total schön und total gut, dass in der Schule irgendwo dieser Raum bestanden hat. Deswegen die Frage, in welchem Kontext hat dieser Raum bestanden und was hat das für die SchülerInnen bedeutet? Also war im Prinzip ihre Teilnahme genug, um dann die Klasse zu bestehen, in Anführungszeichen? Konnte man das ausblenden? Gab es dann diesen Leistungsdruck für die SchülerInnen, dass etwas Bestimmtes dabei passieren muss? Weil im Prinzip, also unser nächster Themenblock wäre dann so ein bisschen, dass wir gerne noch über die Ergebnisse sprechen wollen. Ich finde es aber jetzt gerade ganz wichtig, dass wir die Ergebnisse nicht als ein Endprodukt sozusagen. Das ist, glaube ich, was bei euch ja ganz deutlich wird, dass dieser ganze Prozess eigentlich das Ergebnis ist. Deswegen, wie konnte vielleicht auch diese Orientierung anhand von einem Prozess als Ergebnis in der Schule umgesetzt werden, die ja eigentlich sehr ergebnisorientiert und jetzt kommt der Test und dann bekommst du deine Note und that's it. So, wie konnte das umgesetzt werden?
Ja, also die Wirkmächtigkeit von dieser hegemonialen Schule, habe ich ja schon erwähnt, ist wirklich auch ergebnisentscheidend. Also das war wirklich sehr, sehr spannend, wie sehr sich diese hierarchischen Strukturen ausgewirkt haben. Ein Beispiel war zum Beispiel allein dieser Raumwechsel. Wir haben uns dann eben die Ressourcen genommen, haben mal in ihren Raum gewechselt und haben einen externen Raum angemietet. Und das hat schon was ganz anderes mit den SchülerInnen gemacht. Die waren dann gleich viel aktiver und motivierter. Vielleicht allein durch die körperliche Bewegung, dass man mal 10 Minuten gehen durfte, musste. Und haben eben bemerkt, sobald wir waren auch in einem Kunstmuseum in Wien und haben dort eben durch künstlerische Aktivitäten interveniert und waren eben in anderen Räumen. Und sobald wir in der Schule waren, war es sozusagen immer dieses klassische Schulsetting, wo sie auch gleich desinteressierter gewirkt haben. Dementsprechend war es uns sehr wichtig, so viel Druck wie möglich rauszunehmen. Von uns gab es keine zwingenden Anforderungen, sondern Impulse. Zum Beispiel gab es keine Konsequenzen, wenn man die Kleingruppenarbeit nicht positiv erledigt hat, was auch bei einem der Fall war, dass das sozusagen das Ergebnis nicht gezeigt wurde am Schluss, weil es einfach nicht fertig war. Sondern es war eine Förderung, dass wir es schaffen. Inwiefern das in der Schule zu Sanktionen geführt hat, kann ich nicht genau sagen. Das Projekt war im Rahmen von Deutsch und Geschichte. Also das waren die Fächer, für die es sozusagen war und für die gab es auch Freistunden. Für die Schülerinnen war es ein ordentlicher Druck, sozusagen vom Standort der Schule zum Museum zu fahren, das ja in der inneren Stadt war. Und es war für sie schon immer ein ordentlicher Zeitdruck. Und auch trotzdem in die anderen Fächer, dort gab es sozusagen keine Freistunden, dann wieder rechtzeitig zurück zu sein und dann jetzt sich wieder auf die anderen Fächer einzustellen. Zeitweise wurde auch diskutiert, ob unser Projekt benotet wird. Also es heißt, diskutiert heißt nicht, dass wir es entscheiden durften, sondern es wurde uns, wir haben das nebenbei mitbekommen, dass das jetzt sozusagen im Raum steht. Ich persönlich habe davon überhaupt nichts gehalten und habe versucht, auch die Schülerinnen irgendwie davor ein bisschen zu schützen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das letztendlich wirklich in die Notengebung eingeflossen ist oder ob es nur eine Androhung war, aufgrund von Lautstärke, die in dem Moment anscheinend im Klassenzimmer vorhanden war. Aber man sieht hier schon, dass da einfach gegenteilige Mächte am Werk waren. Und ich persönlich kann sagen, dass eigentlich die meisten Schülerinnen das sehr, sehr gut mitgearbeitet haben und eigentlich in dem Moment interessierter wurden und freier wurden, wo sie endlich dazu zugelassen wurden, sich einfach mal selbstständig zu beschäftigen und dass eigentlich die Schule meistens eher einen sanktionierenderen Rahmen, dass das eigentlich demotivierter gewirkt hat, weil wir sie immer da rausholen mussten aus diesen passiven Haltungen. Wir haben auch in Interviews, die wir mit den Schülerinnen geführt haben für ihr Feedback, sehr, sehr oft eigentlich die Rückmeldung bekommen, es ist so cool, mal selbst was recherchieren, selbst ein Projekt zu verfolgen und nicht immer nur das Arbeitsblatt auszufüllen. Aber eben auch hier, es findet alles in einem ganz anderen Rahmen statt und das hat halt keine Passung und die muss dann angepasst werden. Und hier waren wir halt auf die Lehrkräfte angewiesen, die eben auch sich die Zeit und sich die Energie genommen haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir sind auch den Lehrkräften sehr zu Dank verpflichtet, dass sie sich diesen Extraaufwand angetan haben, der sicher nicht belohnt wird, sondern der einfach für sie auch nochmal eine extra Bürokratie bedeutet hat, die wir versucht haben wegzunehmen. Aber wir wissen alle, in Österreich ist die Bürokratie einfach so riesig. Und ja.
Das heißt eigentlich noch eine Projektebene, nämlich wie kann Schule anders im Prinzip. Waren die Lehrkräfte an dem Projekt dann auch direkt mit beteiligt? Also waren die, was weiß ich, im Raum bei den Workshops oder teilweise Teil der Kleingruppen oder so? Also Wie involviert waren die
LehrerInnen? Wir haben versucht, sie zu devolvieren, wenn es, wenn es ein Wort ist.
Jetzt schon.
Also wir haben versucht, sie so weit wie möglich rauszunehmen, was allerdings allein deswegen schwierig war, weil sie Aufsichtspflicht hatten. Aber wir haben sie so weit wie möglich immer außen vor gelassen, worauf sie sich auch eingelassen haben, weil einfach dann die Schülerinnen schon ganz anders agiert haben. Das heißt, sie waren nicht aktiv beteiligt, sie haben die Schülerinnen begleitet zum Museum und wir haben dann immer gesagt, jetzt dürft ihr einen Kaffee trinken gehen. Und das haben sie dann eigentlich auch oft dankbar angenommen, wenngleich sie gesagt haben, dass sie das Projekt wirklich so interessiert, dass sie am liebsten selbst mitmachen würden. Aber wegen dieser freien Aktivität von den Schülerinnen mussten sie es akzeptieren, dass sie das nicht durften. Sie waren aber auch bei der Abschlusskonferenz natürlich beteiligt und waren immer wieder, also sie waren unsere Ansprechpartnerinnen, sie waren auch unsere Kommunikation, wenn wir gesagt haben, das und das sollten für die Schülerinnen ausgedruckt werden, damit sie das zu Hause nachlesen können und so. Aber aktiv involviert waren sie nicht. Não veria melhor testemunha colar. Nossa intimidade, o que temos é único e não podes negar. Nossa bem é metade, o que se passa entre nós então deixa falar. Isso é toda a verdade, temos tanto em comum, basta só desfrutar. Ainda tão para inventar. Uma rotunda mais perfeita que essas curvas, ai ai ai. Juro me perco como se estivesse nas nuvens. Nem tu a exagerar, não estás nem a ver. És a única estrada que quero percorrer. Baby, estou-te a dizer. Só quero ir a fundo como se estivesse no mar. Se as paredes falassem, não haveria melhor testemunho ocular. Nossa intimidade, o que temos é único, não podes negar. Não sabem a metade. Se passa entre nós, então deixa falar. Essa é toda a verdade. Temos tanto em comum, basta só desfrutar. Ela não sai da minha cabeça, mas é tudo que eu preciso para que não enlouqueça. Faço nenhuma promessa, devo dizer que tu mesmo a gostar. Não temos pressa, não quero que esta aventura acabe. Na. Antes de começar, se as beiras falassem, não veria melhor testemunha colar. Essa intimidade, o que temos é único, não pode negar. Essa bem é metade.
Wir haben jetzt schon ganz viel so gehört, dass die SchülerInnen sich anders verhalten haben, wenn zum Beispiel die LehrerInnen nicht da waren oder ihr den Raum gewechselt habt. Wie waren denn insgesamt die Reaktionen von den SchülerInnen? Also gerade als ihr dann zur Schule gekommen seid und wart so, übrigens, by the way, ihr seid jetzt alle Co-Forschende und macht ein Projekt mit uns, so ungefähr. Wie waren die Reaktionen und wie waren dann vielleicht auch so die Entwicklungen?
Also zuerst war es halt, oh, just another project. Oh. Sie hatten, also man hat schon bemerkt, sie sind halt auch wirklich in diesem Alter, worauf man so nicht so viel Lust hat, aber gleichzeitig fanden sie es dann schon immer lustig auch irgendwo mit uns, weil sie so wussten, jetzt ist es halt nicht mehr Unterricht, sondern was anderes. Sie haben uns aber auch direkt rückgemeldet, was langweilig war. Also diese Unterrichts-Workshop-Einheiten, die fanden sie zach. Und sie fanden es halt viel cooler, so unterwegs zu sein. Ich habe ja auch vorhin schon erwähnt, dass sie sehr gewachsen sind im Laufe des Prozesses, aber es war trotzdem auch so, dass sie teilweise einfach ganz klar typisch keinen Bock hatten. Und das war für uns dann halt auch schon anstrengend, das auszuhalten. Und das war, glaube ich, das größte Learning mit uns. Wenn man Co-Forschung mit SchülerInnen macht, die in der Pubertät sind, im Gymnasium, dann muss man damit umgehen können, dass sie keinen Bock haben, dass die Ergebnisse einfach nicht kommen, wenn man sie gern hätte und dass auch nicht alles kritische Praxis ist. Aber dass man, wenn man ihnen einfach auch den Raum gibt, sie bemerken das selber, dass da auf einmal so eine Bewusstseinsbildung stattfindet. Und ich kann schon sagen, dass es im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert hat und dass man eben auch für sich selber lernen muss, dass man das nicht immer alles nuller, also ad hoc klappt.
Hat sich das dann auch im Feedback wiedergespiegelt und daran anschließend auch, wie ist jetzt euer Umgang mit den Ergebnissen oder wie vermittelt ihr das jetzt weiter, was da passiert ist?
Also im Feedback hat sich's insofern wieder gespiegelt. Ich habe vorhin zwei der insgesamt fünf Kleingruppen erwähnt. Eine dritte Kleingruppe hat eigentlich einen ordentlich widerständigen Akt geleistet. Ich fand es total super. Sie haben nämlich beschlossen, sie evaluieren das Forschungsprojekt. Sie schauen jetzt, wie gut wir sind. Sie haben einfach den Spieß umgedreht. Sie haben uns beforscht.
Klasse.
Und haben dann voll gut.
Okay.
Und ja, dann haben sie einfach so ganz klassisch Umfragen gemacht. Was war gut? Was war spannend? Was war todeslangweilig? Und es war eigentlich sehr cool für uns, weil wir haben eine richtige Rückmeldung bekommen. Was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht? Und da kam dann halt eben auch nochmal raus, so als Feedback, dass zum Beispiel diese Unterrichtseinheiten viel zu langweilig waren, dass es aber super spannend war, sozusagen diese hinter die Kulissen und die Gespräche mit den richtigen Wissenschaftlern. Da mussten wir dann ein bisschen schlucken, weil Sozialwissenschaftlerinnen bislang immer noch nicht als richtige Wissenschaftlerin angesehen waren. Aber die NaturwissenschaftlerInnen schon.
Ich bin Philosophin, ich kann das nachvollziehen.
Ja, also die mit den Tieren arbeiten, die wurden als Wissenschaftlerinnen angesehen. Ja, es war aber auf jeden Fall ein super cooler Akt, dass sie gesagt haben, wir beforschen jetzt euch. Und wir haben aber auch die notwendige Rückmeldung bekommen und haben ja auch mit jeder einzelnen Schülerin und jedem einzelnen Schüler nochmal ein Kurzinterview geführt. Was hat dir gefallen? Was hast du gelernt? Was fandest du nicht so cool? Und da haben sie uns schon auch nochmal Rückmeldungen gegeben und eben durch diese Umfrage, die von den SchülerInnen selbst war. Zu den Forschungsergebnissen.
Kann ich dazu ganz kurz noch was fragen? Und zwar, habt ihr dann im Prinzip diese Kleingruppe zum Beispiel auch methodisch dabei unterstützt,
ja,
im Prinzip dann diese Umfrage auf wissenschaftlicher Basis fundiert zu erstellen und dann auszuführen, die dann euch beforscht hat?
Ja, okay. Das war meine Kollegin. Die durfte dann mit ihnen zusammen sozusagen, also wir haben insgesamt für die ganze Klasse einen Workshop gegeben zu Grundlagen von Datenerhebung, von Sozialforschung, vor allem qualitativer Sozialforschung, aber die Gruppe hat dann eben Umfragen gemacht und dementsprechend haben wir die dann eben auch mit SPSS ausgewertet und Grafiken gemacht, die dann die Schülerinnen auch vorgestellt haben am Schluss. Ich glaube, die Auswertung hat aber dann tatsächlich meine Kollegin alleine gemacht und dann ihnen eben die Grafiken wieder zugespielt. Auch hier, es war einfach ein Mangel an Ressourcen, dass sie mit ihnen das SPSS nochmal gemeinsam durchmachen konnte. Das war einfach, also auch hier, man kann Citizen Science immer besser machen. Das war so ein Punkt, wir hätten noch mehr zeitliche Ressourcen gebraucht, dass sie das gemeinsam gemacht haben. Soweit ich das jetzt eben weiß, weil ich war nicht in der Gruppe, aber die Grafiken haben sie dann eben gemeinsam gemacht und vor allem die Schülerinnen haben die Grafiken dann also auch die Ergebnisse präsentiert.
Dann lass uns doch zu den Ergebnissen kommen. Ich meine, wir reden eh schon die ganze Zeit über Ergebnisse.
Ja.
Das ist so jetzt ein bisschen ironisch. Deswegen eher die Frage, die Maike schon davor gestellt hat. Wie ist euer Umgang mit Ergebnissen? Was habt ihr überhaupt für euch so als Ergebnisse definiert, bevor wir dann überhaupt vielleicht inhaltlich zu Ergebnissen kommen?
Ja, ich habe eigentlich noch was.
Please.
Switch. I have something to say still about what you said about motivation of the students, and maybe I'll get to the Ergebnisse.
Sure.
I think that this point of lack of motivation is something that applies to teenagers or like this phase of life in adolescence, but I also think it can apply to adults and the general Austrian sentiment of not seeing how things are relevant that don't affect people individually and personally, and to this, for example, racism or queerphobia or sexism and you know, the title of the project, Kolonialismus heute, was hat das mit mir zu tun? I think this second part of the title is really important because there is a big disconnect between something being relevant and important on a societal level and something not maybe affecting you personally, immediately in your immediate life. So there it counts who you are as an individual, your positionality, but also the people that surround you. And here we also have to talk about how segregated the society is in terms of background, but also in terms of class. And so something that we can observe within the class itself also applies to the rest of society. So just because certain things were not represented in that classroom, it shouldn't mean that certain things are not clearly important to everyone. However, that is then what happens. So if not all groups that we are talking about in the research in terms of diversity, if not all of those groups are represented in the classroom, there is an effect on how important those issues seem to be. And then there's a lack of representation of people who can directly relate to those issues. And this also applies for the whole of society, but also within the institutions like the museum that are notoriously not diverse, especially on the higher levels. And so this lack of motivation that also often frustrates me in my own anti-racism work is that people don't understand why something is so important if it doesn't affect them immediately and personally. And especially for the whole of Austria, like this constant denial of a colonial past, just because that colonial past doesn't look like the past of other countries, or and also the denial of the importance or the of whatever other conversations about racism. And so just because it doesn't personally affect you or your bubble, it doesn't mean that it's not a problem in general. So I think that this issue of motivation is an extremely important thing to be taken into consideration in research projects like this, and also the question of who the researchers are, what do they represent and what don't they represent, and for that to be constantly addressed within the process for the sake of the output and for the sake of the people involved. And something that I always say, especially in regards to like anti-racism work, because that's one of my focuses, is that it's so important. It's an extremely important job of allies to find ways to communicate the urgency of conversations about racism and colonialism or anti-colonialism as people that might be ascribed roles of responsibility. So just because I say everyone is affected by racism, everyone is affected by colonialism and coloniality, but in very specifically different ways. And being part of structures that should claim responsibility is part of that conversation. And I think this was a very interesting thing for me to observe with my colleagues and between the students. And I hope that they could appreciate how open and transparent that you all were with that constantly. And I think it's cool that they also evaluated you. But I hope that they could also appreciate how you constantly challenged yourself and questioned yourself. And if that's then the norm for them, then I think that's good. Then I think that's also very positive.
Vielen, vielen Dank, dass du das jetzt gerade auch nochmal so ganz explizit gemacht hast, weil ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt von dem Ganzen. Auch was du sagst in Bezug auf Motivation. Ich finde es auch total spannend, dass ihr in dem Titel überhaupt die Frage gestellt habt, was hat das mit mir zu tun, als gäbe es sozusagen die Option zu sagen, ja, nichts, weil eigentlich gibt es diese Option in Österreich nicht. Die Annahme, dass Kolonialismus nichts mit jemandem zu tun hat, dass man davon irgendwie abgeschnitten ist und unaffected im Prinzip, ist ja ein absolutes Privileg, das nicht wahrzunehmen und auch zu adressieren. Und mich würde jetzt total interessieren, wie das stattgefunden hat. Also ob ihr auch beobachten konntet, dass ein veränderter Umgang mit dem Thema durch dieses Projekt stattgefunden hat, was in der Hinsicht auch einfach so eure Erfahrungen oder auch eure Takes jetzt im Nachhinein sind.
In regards to what you said about the second half of the sentence or of the title, for me it's such a great title because it's a good jumping off point for a lot of conversations, and this was hat das mit mir zu tun is such an important question, because who can ask themselves that question? Mm-hmm. For me, that question is not a question that I can relate to, because I can't afford to not ask myself that. Ich weiß, was das mit mir zu tun hat. Also, it's so incredibly obvious and clear how that relates to me in my life reality. And I think that's a question that everyone can try and relate to or try and ask themselves, like, okay, do I relate to this question or do I not? And that's a great jumping off point to assess all of our respective positionalities in the conversation. What I can maybe say to, I was able to witness more of the second half of the process. And in our last workshop, we did kind of a role play where we asked the students, or we challenged the students to not act as themselves, but to become and embody various actors within a museum context. For example, the museum director or a museum visitor that is there with a school class who is of a certain age and whatever, whatever. So there were various roles within the museum, like people with specific jobs, but also various visitor profiles. And so I think this is really important that we try and step out of our own shoes and out of our own positionality, of course, in a respectful way, to kind of, I think it is an empathy building exercise. To try and understand, just because something might not, for example, offend you or have an effect on you, whether that's negative or positive, it doesn't mean that's not the truth for someone else. Or perhaps in conflict situations, like just because you would act one certain way doesn't mean that someone else would. And there's also the question of, could they? Can they? And So it was very interesting for me to witness that, but that was more in the end of the process. Maybe you can speak more to how that developed, or do you think that the game or the game would have gone the same exact way in the first meeting with them? Maybe not.
Mit absoluter Sicherheit nicht. Also es gibt auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Lernprozess bei den Schülerinnen, den ich sozusagen so beobachtet habe oder den wir beobachtet haben und auch erhoben haben als Daten. Und ich kann es jetzt mal auch im Hinblick auf die allgemeinen Forschungsergebnisse, die wir haben, nochmal untermauern. Also ein Zitat, das mir im Kopf war, war am Anfang von einem am Anfang des ganzen Projektprozesses von einem Interview von einem Schüler, der gesagt hat, ja, also ins Museum gehe ich nicht so gern, vielleicht wegen den Steinen, die schaue ich an, aber im Grunde interessiert mich das Ganze nicht so. Und die anderen Museen, die sind viel interaktiver und die interessieren mich schon mehr. Und dann von einer Schülerin am Ende des Projektprozesses, ja, sie geht jetzt mit ganz anderen Augen durchs Museum. Sie schaut sich das jetzt alles viel genauer an und fragt sich auch nach der Geschichte von gewissen Objekten. Und daran kann man es eigentlich gut untermauern. Und im Zuge dessen würde ich jetzt ganz kurz auch nochmal unsere Forschungsergebnisse benennen, die wir ja auch so entwickelt haben, nochmal auf einer abstrakteren Ebene. Wir haben nämlich in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen, die ja diese Kleingruppen hatten, haben wir dann eben immer versucht herauszufinden, wie könnte das Museum besser handeln, wie könnte das Museum besser sein, besser umgehen, und haben eben Handlungsempfehlungen auf Basis von den Ergebnissen von den Schülerinnen entwickelt, die wir dann auch dem Naturhistorischen Museum vorgestellt haben, die auch aktuell einsehbar sind auf unserer Website, auch bei EduKult. Und inhaltlich haben wir eigentlich im Grunde eben rausgefunden, auch nochmal im Hinblick auf die Forschungsfragen, dass eben einerseits das Museum noch am Anfang steht, was Inklusion betrifft, und dass es für ein offenes Museum, für einen Prozess der Dekolonisierung, der schätzungsweise unabschließbar ist, aber für den man eben auch irgendwo anfangen muss, unbedingt eine Zusammenarbeit mit den Communities of Origin braucht und eben nicht nur eine Pseudo-Zusammenarbeit im Hinblick, ja, jetzt haben wir da jemand hingestellt, der mal kurz irgendwie ein Interview gibt, sondern wirklich eine faire Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die in allen Phasen des Prozesses ist. In allen Phasen des Prozesses in einem Museum bedeutet, in der Forschung, in der Kuration für eine Ausstellung, aber auch eben am Schluss bei der Vermittlung. Und das braucht es, dass ein Museum weniger weiß ist, weniger bourgeois und sozusagen sich öffnet, auch im Kampf gegen Antirassismus. In Bezug auf Teilhabe, gerade von Menschen, die nicht zum typischen Publikum eines Museums gehören. Und wir sprechen eben auch hier von jungen Schülerinnen, die nur im Rahmen der Schulklasse ins Museum gehen und oft in ihrer Freizeit eben nicht. Dafür braucht es im Hinblick eben auf das Audience Development interaktivere Museen, die mehr auf die Zielgruppe Jugendliche eingehen, die auch in Bezug auf Digitalisierung und Social Media auf jeden Fall auf Schülerinnen zugehen und eben oder auf junge Menschen und auch gerade in ihrer Darstellung viel interaktiver sind und viel mehr die Gruppe einbinden. Auch hier nochmal im Hinblick auf unseren Titel, was hat das mit mir zu tun? Diese Frage sollten sich Museen oder sollten Museen in jeder Ausstellung immer wieder stellen, weil das, was die Jugendlichen interessiert haben, war der Moment, wo sie sich irgendwie identifizieren konnten. Nicht nur mit ihrer eigenen Biografie, sondern auch, okay, warum ist dieses ausgestopfte Tier hier? Was ist das für ein Modellschiff? Warum steht das hier? Und da war auch immer wieder im Rückspiel mit, was hat das mit mir zu tun? Im Sinne davon, dass sie zum Beispiel unglaublich interessiert waren bei dem Interview mit der einen Person, der eben Kultur- und Sozialanthropologe ist und der eben ein enormes Erfahrungswissen, aber auch Expertenwissen hat im Bereich Brasilien und indigene Rechte. Und sie konnten sich sehr mit dieser Person identifizieren und waren sehr, sehr interessiert. Und es wurde uns immer wieder rückgespielt, dass das der interessanteste Moment des ganzen Projektes war, als sie sich mit ihm interviewen konnten. Und das erhöht letztendlich Teilhabe, dieses daran anknüpfen können, mitmachen können, interagieren können. Und wenn ein Museum weiterhin ein Raum bleibt, den man anschauen kann und danach wieder rausgehen kann, dann muss man sich nicht wundern, wenn Schülerinnen nicht reingehen, nicht freiwillig. Und so müssen sich Museen öffnen, damit sie als Wissensinstitutionen relevant bleiben, dass Schülerinnen mitmachen, selbst sich Wissen aneignen und dementsprechend auch in unserem Prozess der Dekolonisierung, in unserem Prozess Wissen zu vermitteln und somit auch im Kampf gegen Wissenschaftsskepsis ist das eigentlich das Relevante.
Ja, vielen lieben Dank euch beiden. Das waren unglaublich spannende Inputs. Toll, dass ihr da wart und heute mit uns gesprochen habt. Vielen, vielen Dank.
Wir würden uns an dieser Stelle auch noch bedanken. Es sind nämlich nur zwei Leute vom Forschungsteam hier. Und ich glaube, das wäre jetzt auch der Moment, wo wir die anderen Forschungsteammitglieder nennen. Einerseits hat Angela Wieser zuerst das Projekt geleitet und hat es dann an Elena Richard übergeben, die jetzt aktuell die Wissenschaftsleitung ist oder die Projektleitung ist, aber gerade heute nicht hier ist. Und Sabrina Mohammed und Mona Sharma haben ebenfalls im Projekt mitgearbeitet, die heute nicht hier sein können.
Damit verabschieden wir uns heute hier bei Radio Stimme. Ihr könnt wie immer alle unsere Sendungen auf www.radiostimme.at nachhören. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter @radio.stimme. Und wir freuen uns sehr, euch beim nächsten Mal wieder hier zu hören.
Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.
Wir machen Sendung.
Horr, Rorr, zum Niederlegen!
Ich bin irgendwie saublöd drauf. Und Sie! Und ich bin irgendwie saublöd drauf. Und Sie! Ich bin irgendwie menschlich.
Was ist das Gegenteil von Aufklärung?
Abklärung, Einklärung, Verklärung, Zerklärung.
Wieso muss ich mir darüber Gedanken machen?
Aber heute wird nicht gestritten. Kinder, gebt Ruhe.
Zerpuppungen. Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat um 23 Uhr.
Jeder erste und dritte Dienstag.
Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
Fettige Rauchbude, festrülpsende Besoffene, fertige Rockballade, fördert romantische Belletristik. Flauschiges Riesenbett, farbiges Rosenbeet, frisiertes Röstbrot. Freier Radiobeitrag, zuhören, gerne hören, beitragen. Nähere Info unter www.o94.at/frb.
#21 Uhr.
Electric Plateaus, elektrifizierende Musik zwischen Experiment und Dancefloor.
#22 Uhr.
Connex.
#23 Uhr.
Zerpuppungen.
Viele Formen, mehr Gestalten für die Wesenhaften. Und ein Radio von Christina. vivens.
Null Uhr.
Sirius and Dark Tunes present Now It's Dark, the history of dance music, every Tuesday to Wednesday at midnight.
8 Uhr.
Sunrise Orange, the next generation. Mit Chuachi Puachi
und Krieselbiesel.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.